Wir sind im Buch Hiob. Das Buch Hiob ist ein sehr aktuelles Buch. Das Buch Hiob beantwortet uns die Frage, warum leiden Menschen? Oder besser gesagt, es beantwortet uns die Frage nicht wirklich, nicht vollständig. Aber die Frage wird gestellt von einem Gerechten. Ein Mann, der drum ringt mit dieser Frage, warum müssen gerechte Menschen leiden? Warum leiden die Guten? Wir können verstehen, wenn die Bösen leiden, werden es noch verdient, aber warum gibt es Leid in dieser Welt? Und wir haben unheimliche Schicksalsschläge gesehen. Ein Mann, Hiob, der an einem Tag, vielleicht an einem Nachmittag, alles verliert, was er hat. Seine Familie, seine Kinder zumindest, seinen großen Besitz, sein Reichtum, seine Gesundheit. Und wir sehen ihn hier sitzend in einem Haufen von Asche und Müll vielleicht, kratzt sich mit einer Tonscherbe, hat Beulen am ganzen Körper, böse Geschwüre von der Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Seine Frau ist verzweifelt. Sie hat auch ihre Kinder verloren und muss ja Barmherzigkeit haben mit diesen Leuten. Sie sagt, fluch du Gott und lass uns gemeinsam sterben. Vielleicht war das ihr Gedanke. Aber Hiob hat sich geweigert, Gott zu fluchen. Wir werden heute sehen, er wird sein eigenes Leben verfluchen und den Tag, an dem er geboren ist. Aber er weigert sich, Gott zu fluchen. Und wir werden jetzt drei Freunde sehen, die zu ihm kommen, um ihn zu trösten. Das Buch Hiob hat am Anfang einen geschichtlichen Teil, wo einfach die Vorgeschichte erzählt wird und der geistliche Hintergrund. Wir wissen, dass es eigentlich darum geht, dass Gott dem Hiob eine Chance gibt, zu beweisen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden. Unabhängig von dem, was er uns gibt. Das war der Angriff des Teufels. Er hat gesagt, der Hiob, der folgt dir nur nach, weil du ihm so viel Zeug gibst. Nimm das nur mal weg und er wird dich verfluchen. Und Gott hat es zugelassen. Hiob hat ihm nicht geflucht. Der Teufel kommt wieder vor Gott, sagt, nimm ihm seine Gesundheit weg. Dann wirst du schon sehen. Und Gott hat es getan. Und Hiob flucht ihn nicht. Hiob bringt Gott Ehre in seinem Leid. Aber er kennt die Vorgeschichte nicht. Er weiß nicht, was hier abgeht. Er kennt die Ursache nicht. Und das ist wirklich der große Kampf, das Ringen mit sich selbst, mit seinem Schicksal. Von diesem Zeitpunkt an passiert ihm eigentlich nichts Böses mehr. Das ist alles schon passiert. Aber jetzt beginnt der Kampf da oben. Und ist das nicht der größte geistige Kampf? Da oben. Dinge passieren, aber wie interpretieren wir das, was passiert ist? Wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Dieser Kampf in unseren Gedanken, geistlicher Kampf, vieles spielt sich in den Gedanken ab. Es passiert eigentlich nichts weiter Schlimmes, aber jetzt sitzt er da, nachdem er den ersten Schock überwunden hat. Sie werden 7 Tage einfach nur da sitzen und dann lässt er Hiob seinen Schmerz raus und seine Klage. Und er ringt damit. Und wir haben den Vorteil, dass wir die Vorgeschichte kennen. Wir können Leid ein bisschen besser einordnen. Nicht perfekt immer. Wir kriegen nie die Antwort oder nicht immer die Antwort auf die Warum-Frage. Aber wir können ein bisschen besser verstehen, wozu. Und warum vielleicht. Und können ein bisschen besser damit umgehen. Die Weltsicht von Hiob und seinen Freunden war eigentlich sehr begrenzt. Und auch das müssen wir uns in Erinnerung rufen. Vieles von dem, was wir die nächsten 40 Kapitel oder so sehen, ist falsch. Bis zum 42. Kapitel ist es poetisch, Poesie, dieses Buch. Dann haben wir wieder einen Epilog, der mehr geschichtlich ist, in Prosa geschrieben. Aber daran müssen wir uns erinnern und das müssen wir im Auge behalten. Das ist hebräische Poesie. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Wir werden viel Parallelismen sehen, wo viele Dinge wiederholt werden. Wortbilder, Übertreibung ist Teil von Poesie. Also müssen wir wissen. Wir dürfen nicht alles Wir nehmen es wörtlich, aber wir nehmen es wörtlich als Poesie. Na, wenn wir davon sprechen oder wenn Hiob spricht, dass er sein ganzes Bett benetzt mit seinen Tränen, dann ist nicht unbedingt wörtlich, dass er jeden Quadratzentimeter bewässert oder dass er im Wasserbett liegt oder sowas. Aber wir verstehen, was er meint. Es ist ein Wortbild, das er verwendet. Und solche Dinge werden wir viele sehen. Und wir müssen auch verstehen, dass vieles von dem, was Hiob sagt und auch von dem, was seine Freunde sagen, das macht es für mich ein bisschen mühsam, diesen langen Teil von Hiob durchzustudieren. Den Anfang verstehen wir recht gut und das Ende und dann zwischendrin ist sehr vieles, was nicht unbedingt stimmt. Was einfach aus dieser Weltsicht der Freunde kommt, einer falschen Philosophie, und Gott wird es am Ende zurechtweisen. Falsches Gottesbild auch. Ich ringe damit, wie man Hiob studiert. Ich habe mir gedacht, am besten gehen wir da relativ schnell durch diese Kapitel in der Mitte, weil sehr viel Wiederholung drin ist. Das Ganze ist um drei Diskurse aufgebaut. Genau, vielleicht ist es wirklich so ein Bild. Ne? Schicksalsschlag passiert und dann ist lange Zeit, wo wir einfach nicht verstehen und wo wir ringen. Vielleicht spiegelt sich auch das in der Struktur des Buches wieder. Aber drei Diskurse haben wir, wo die Freunde von Hiob reden und er antwortet und manchmal antwortet er nicht mal, sondern schreit zu Gott aus. Es ist wirklich echtes Leben. Also das können wir sagen hier. Das ist nicht irgendwie abgehoben. Das ist menschlich, was hier passiert. Das ist zutiefst menschlich mit allen Emotionen. Mit manchmal, wo die Emotionen durchgehen, manchmal nicht sehr rational. Hin und her, so wie wir Menschen sind. Genau, Silvia. Ein Buch aus dem Leben. Aber daran müssen wir denken, dass nicht alles, was Hiob hier sagt und was seine Freunde sagen, wahr ist. Wir dürfen unsere Theologie nicht unbedingt auf dem Buch Hiob aufbauen. Manche Menschen nehmen sich Verse raus und erfinden wirklich sehr seltsame Lehren in diesem Buch. Also hier sitzt jetzt Hiob. Voll mit Geschwüren, sitzt hier ein Haufen Asche, schabt sich mit einer Tonscherbe, hat irrsinnige Schmerzen, der Schmerz, dass er seine Kinder verloren hat. Ich meine, wie furchtbar, wenn man ein Kind verliert, er hat alle 10 auf einmal verloren. Gebrochener Mann. Aber am Ende von Vers 10 haben wir gelesen, bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Vers 11, es hatten nun die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück gehört, das über ihn gekommen war. Da kamen sie jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamathiter. Und sie verabredeten sich miteinander hinzugehen, um ihm ihre Teilnahme zu bekunden und ihn zu trösten. Das müssen wir diesen Freunden zugute halten. Sie hatten ein Herz für Hiob. Und wir sehen auch in dem ganzen Diskurs, obwohl sie falsch gedacht haben und teilweise frustriert geworden sind mit dem Hiob und ihm eigentlich sehr harte Dinge vorgeworfen haben und harte Brocken hingeworfen haben und sich da so ein bisschen ein Streitgespräch, da die Emotionen auch aufbäumen und so ein Streitgespräch entwickelt, die Freunde haben es im Prinzip gut mit ihm gemeint. Und sie kamen, sie haben sich berühren lassen von seiner Not. Und als sie aber von fern ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. So entstellt war der Hiob von seiner Krankheit. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie zerrissen ein jeder sein Obergewand und streuten Staub himmelwärts auf ihre Häupter, Zeichen der Trauer. Und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Das ist das Beste, was diese Freunde machen konnten. Wie die Bibel uns sagt, wir lachen mit den Lachenden, wir weinen mit den Weinenden. Sie sind einfach nur gesessen, haben mit ihm getrauert. Das ist was nur Männer können, glaube ich. Saßen eine Woche lang und keiner redete ein Wort. Das Problem ist natürlich, wenn wir Männer anfangen zu reden, wir sind Problemlöser und das werden wir gleich sehen bei denen. Es ist nicht immer das, was die Leute brauchen. Das war das Beste, was sie getan haben, einfach da zu sitzen und da zu sein. Das ist ein guter Rat für uns, wenn wir Menschen trösten. Manchmal fühle ich mich sehr hilflos in solchen Situationen. Ich meine, was sagt man Menschen in so Schicksalsschlägen? Und ich denke, es ist auch in uns Männern drin, wir wollen immer eine Antwort geben, immer eine Lösung anbieten. Du willst immer was sagen. Aber hier einfach zu sehen, manchmal muss man nichts sagen, sei einfach da. Geh einkaufen für die Person, koch irgendwas zu essen. Geh raus spazieren, vielleicht mit der Person, sei einfach da. Wir können nicht immer Antworten geben und wir müssen nicht immer Antworten geben. Problem war natürlich hier, dass sie 7 Tage und 7 Nächte lang nachgedacht haben. Die Freunde und der Hiob. Und im Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Dass seine Freunde da waren und einfach mit ihm waren und da waren, ohne viel zu reden, das hat dem Hiob eine Gelegenheit gegeben, einfach seinen Schmerz auszudrücken und das loszuwerden. Und er klagt hier einfach drauf los. Das ist nicht rational, was wir hier lesen. Das ist, es geht ihm einfach durch. Und er schüttet hier sein Leid aus. Und Hiob begann und sagte, vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Seht ihr den Parallelismus hier? Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Dieser Tag sei Finsternis. Interessant, fast so ein Bild wie die Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Er sagt, hier ob der Tag sei Finsternis, an dem ich geboren wurde, an dem ich in diese Welt gekommen bin. Gott in der Höhe soll nicht nach ihm fragen und kein Licht soll über ihm glänzen. Dunkel und Finsternis sollen ihn für sich fordern, Regenwolken sollen sich über ihm lagern, Verfinsterungen des Tages ihn erschrecken. Diese Nacht Dunkelheit ergreife sie. Sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in der Zahl der Monate komme sie nicht. Siehe, diese Nacht sehr unfruchtbar, kein Jubel soll in sie hineinkommen. Er verflucht hier diese Nacht oder diesen Tag, an dem er geboren wurde. Soll nicht existieren, es wäre besser, ich wäre nicht geboren, sagt Hiob hier, das wäre mir lieber. Er verflucht nicht Gott, aber er verflucht den Tag, an dem er geboren wird und dann später gleich sehen, auch die Nacht, in der er empfangen wurde sogar. Sieh, diese Nacht sehr unfruchtbar, kein Jubel soll über sie hineinkommen. Ein Jubel über einen Sohn. Es sollen sie die verwünschen, die den Tag verfluchen, die fähig sind, den Leviathan zu reizen. Leviathan, entweder so ein Fabelwesen aus der Mythologie der Völker ringsum. Manche glauben, dass Leviathan ein Bild für Satan ist, der Gott in seinem Schöpfungswerk widerstanden hat, vor Schöpfung dieser Welt. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung, auf sie hoffe auf Licht und da sei keines, und sie schaue nicht auf die Wimpern der Morgenröte. Denn sie hat die Pforte meines Mutterschoßes nicht verschlossen und Unheil nicht vor meinen Augen verborgen. Warum starb ich nicht von Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Weshalb kamen Knie mir entgegen und wozu Brüste, dass ich sog? Sehr poetisch hier, dieser Parallelismus, derselbe Gedanke wird immer wieder wiederholt. Hier, denselben Gedanken wird immer wieder ein bisschen was hinzugefügt. Warum bin ich geboren? Wenn ich nicht geboren wäre, Vers 13, denn dann lege ich jetzt da
und wäre still. Ich schliefe, dann hätte ich Ruhe. Mit Königen und Ratgebern der Erde, die sich Trümmerstätten erbauten, oder mit Obersten, die Gold hatten, die ihre Häuser mit Silber füllten. Im Tod gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Arm und Reich. Wäre mir lieber im kühlen Grab zu schlafen, als mein Leid durchzumachen. Oder wie eine verscharrte Fehlgeburt wäre ich nicht da, wie Kinder, die das Licht nie erblickt haben. Dort lassen die Gottlosen ab vom Toben, und dort ruhen die, deren Kraft erschöpft ist. Sorglos sind dort die Gefangenen allesamt, sie hören nicht mehr auf die Stimme des Treibers. Klein und groß sind dort gleich, das stimmt wohl, und der Knecht ist frei von seinem Herrn.
Die Theologie ist nicht unbedingt richtig. Ne? Nicht alle, die sterben, haben unbedingt Frieden. Ne? Wer ohne Jesus stirbt in Unfrieden mit Gott, wird auch in der Ewigkeit keinen Frieden haben. Aber das ist nicht, worum es geht hier. Es ist keine tiefe Theologie, er klagt einfach sein Leid von einem sehr menschlichen Standpunkt. Manche Leute haben Theorien über das Leben nach dem Tod aus diesen Versen entwickelt, aber das ist nicht sehr weise. Ist keine gute Grundlage für Lehre hier.
Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben den Verbitterten, denen, die auf den Tod warten, und er ist nicht da, und die nach ihm graben mehr als nach verborgenen Schätzen, die sich bis zum Jubel freuen würden, Wonne hätten, wenn sie das Grab fänden? Dem Mann, dem sein Weg verborgen ist und den Gott von allen Seiten eingeschlossen hat. Denn noch vor meinem Brot kommt mein Seufzen, und wie Wasser ergießt sich mein Schreien. Denn ich fürchtete einen Schrecken, und er traf mich, und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich hatte noch keine Ruhe und hatte noch keinen Frieden, und ich konnte noch nicht ausruhen, da kam ein Toben. Also er wünscht sich den Tod hier eigentlich. Ich wäre lieber tot als lebendig.
Denkt aber nicht an Selbstmord. Müssen wir ihn auch vor Augen halten. Gott sagt uns in 10 Geboten, du sollst nicht morden. Das gilt auch für uns selbst. Die Bibel ist ganz klar, Gott ist der einzige Herr über Leben und Tod. Das dürfen wir Menschen uns nicht anmaßen. Auch nicht uns das eigene Leben zu nehmen. Wird angegriffen heutzutage. Aber Gott ist der Einzige, der Leben nehmen darf. Deswegen sind wir Christen gegen Sterbehilfe. Nicht gegen Sterbebegleitung. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein ganz toller Dienst. Aber gegen Sterbehilfe. Gott ist der, der das Leben nimmt, nicht Menschen. Ist auch gut, dass der Hiob zu diesem Zeitpunkt keinen Sterbehelfer zur Seite hatte. Ne? Wenn der Dr. Kevorkian oder wie sie alle heißen, dabei gesessen wären, die hätten gesagt, hey, guck doch, wie schlecht es dem Hiob geht. Das ist immer das Argument, na, guck mal, wie sehr dieser Mensch leidet, es wäre doch besser, wir würden ihn erlösen von seinem Leid und ihn umbringen. Sagen sie nicht ihm umbringen, wir würden ihm Sterben ermöglichen, der sanfte Tod, Euthanasie, es wird ja schön verschleiert, genauso wie Abtreibung. Keiner spricht von Mord, es ist eine Unterbrechung der Schwangerschaft, als ob sowas möglich wäre. Aber gut, dass kein so ein Mörder da gewesen ist. Und dieses Argument ist ein absoluter Blödsinn. Wenn du mit dem Hiob ein paar Jahre später geredet hättest, da war er wieder glücklich. Da war er wieder froh, als Gott ihm die Schmerzen genommen hat, seine Lebensqualität wiederhergestellt hat, da war er wieder froh. Und ich glaube, das ist ein Problem mit diesem Denken. Ne? Menschen, die gerade am untersten sind und die gewillt sind, vielleicht sich selbst umzubringen. Hiob war nicht gewillt, er hat gesagt, Gott, bring du mich um.
Aber alte oder sehr kranke Menschen, die viel Schmerzen haben und sagen, ich will lieber sterben, und dann kommt jemand, okay, ich habe hier ein Apparat entwickelt, drück auf den Knopf und du kannst dich selber umbringen. Wenn man diese Leute vernünftig begleiten würde und eine Schmerztherapie, dass die keine Schmerzen haben, und wenn sie aus dieser depressiven Phase rauskommen, haben sie vielleicht wieder ein Stück Lebensqualität und Freude am Leben. Und abgesehen davon, dass es moralisch nicht gerechtfertigt ist und dass wir Gott spielen im Leben eines Menschen, wenn wir den umbringen oder uns selbst umbringen, jemandem helfen dabei, ist es auch völlig daneben. Einfach menschlich gesehen, weil ich meine, wir haben alle bessere Zeiten und schlechtere Zeiten und mal fühlen wir so und am nächsten Tag fühlen wir vielleicht anders. Und wenn da jemand diese einfache Lösung zur Verfügung stellt, die Leute bringen sich um, ist eine einfache Lösung für die Leute, die die Last nicht mittragen wollen eigentlich. Eines Kranken oder eines behinderten Menschen, eines Alten, vielleicht eines demenzkranken Menschen. Diese Argumente sind auch sehr selbstsüchtig. Ne? Wir sagen, wir wollen dem vom Leiden erlösen, das ist doch kein Leben. In Wirklichkeit kostet es uns zu viel, vielleicht auch als Gesellschaft. Macht zu viel Arbeit, ist zu mühsam. Der Herr sagt uns, tragt einer des anderen Lasten. Weint mit dem Weinenden, trauert mit den Trauernden, lacht mit den Lachenden, stützt die, die schwach sind. Hiob schüttet hier sein Leid aus. Ich wollte, ich wäre nicht mal geboren. Ich wollte, ich wäre nicht mal empfangen. Verflucht den Tag und die Nacht. Und jetzt beginnt unglücklicherweise sein erster Freund zu reden. Der Eliphas von Teman. Der ist immer der Erste. Wahrscheinlich war er der Älteste von den dreien. Wir sehen auch, dass er sich eingebildet hat, dass er sehr weise ist. Dass er sehr viel versteht, dass er viel Erfahrung hat. Wahrscheinlich ein älterer Mann. Und Eliphas von Teman antwortete und sagte, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich ermüden. Fängt sehr höflich an. Aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Ein typischer Mann, der hat hier den Hiob klagen gehört, jetzt muss er eine Antwort geben. Sieh, du hast viele zurechtgewiesen und der Matte der Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richteten deine Worte auf und wankende Knie hast du stark gemacht. Doch nun kommt es an dich und es ermüdet dich. Es trifft dich und du bist bestürzt. Hiob, du hast so vielen anderen Menschen Rat gegeben, aber Rat geben ist einfacher, als es selber durchzumachen. Ne? Und jetzt klagst du. Vielleicht hat er gesagt, vertraue einfach dem Herrn. Preis dem Herrn, wir haben ja manchmal so tolle Antworten parat, ne? So Pauschalantworten, so, ach, vertrau doch einfach dem Herrn. Oder mach doch einfach. Und er sagt, jetzt kommt es aber an dich und es ermüdet dich und du bist bestürzt. Es ist schwieriger, es selber zu tragen. Ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht? Die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung. Und wir wissen aus Kapitel 1, dass Gott uns sagt, dass Hiob ein gerechter und rechtschaffener Mann war. Das ist die Wahrheit. Keine sündenlose Perfektion, glaube ich, aber der gerechteste Mann, der gelebt hat damals. Und der Grund, warum Hiob krank ist, hat nichts mit ihm zu tun. Nichts mit dem zu tun, was er getan hat oder nicht getan hat. Wir wissen, dass die Ursache ganz woanders ist. Aber seht hier, was sein Freund hier sagt. Er sagt, ist nicht deine Gottesfurcht, deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung, dass du so gut vor Gott gelebt hast? Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen? Und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, seht ihr, spricht aus eigener Erfahrung. Das ist, was ich beobachtet habe. Meine Weisheit, meine Beobachtung, meine Interpretation. Die Unheil pflügen und Mühsal sehen,
die ernten es. Vom Odem Gottes kommen sie um und vom Hauch seiner Nase vergehen sie. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Junglöwen sind verstummt und die Zähne der jungen Löwen sind ausgebrochen. Hiob, du warst ein starker Kerl, aber jetzt sind deine Zähne zerbrochen. Der Löwe kommt um aus Mangel an Beute und die Jungen der Löwin werden zerstreut.
Was ist die Philosophie von Eliphas und seinen Freunden? Sagen die, die Gutes tun, denen geht es immer gut und die sind immer reich, die sind immer gesund. Kommt euch das bekannt vor, so diese Prosperity Teacher, Faith Teacher? Es gibt nichts Neues auf dieser Erde. Denen, die gut sind, denen geht es gut, aber denen, die nicht gut sind, die werden bestraft von Gott. Die, die sündigen, die werden bestraft. Man erntet das, was man sät. Also die Philosophie. Hiob, dir geht's so dreckig, deswegen muss die Ursache sein, dass du wirklich irgendwo riesig gesündigt hast. Ist nicht die Wahrheit. Ist nicht alles falsch? Es gibt dieses Prinzip in der Bibel, oder wir ernten das, was wir sehen. Im Kontext, Galaterbrief, Korintherbrief, im Kontext ist es meistens im Sinn von geben. Wer viel gibt, wird viel Segen ernten, viel Frucht ernten. Nicht, wie die Prosperity Teacher sagen, du gibst mir 10 Dollar, du kriegst von Gott 100 zurück oder so. Meistens sind es ja Amis, ne? Im Fernsehen zumindest. Aber das Prinzip stimmt. Wer segensreich sät, wird segensreich ernten, sagt der Paulus. Es stimmt auch dieses Prinzip, wer aufs Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Und wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist auch ein geistiges Prinzip. Das hat damit zu tun mit dem, was wir geistlich sehen in unserem Leben. Aber das, was Hiob zugestoßen ist, der hatte nichts gesät in diesem Sinn. Das ist keine Ernte von etwas, was er gesät hat. Also er nimmt dieses Prinzip von Ernten und Sehen und nimmt es viel zu weit, macht es absolut. Und es gibt Christen, die das machen. Die sagen absolut, wenn du das machst, wird genau das passieren. Fast so wie die Psychotherapeuten, die sagen das auch. Du hast das Problem, weil das die Ursache ist. Kann zwar kein Mensch nachprüfen, ist alles unterbewusst, aber so sagt es unsere Theorie. Ist absolut. Und manche Christen sagen das so. Weil du gesoffen hast, keine Ahnung, wird dein Sohn auch saufen oder wird das und das passieren. Das ist ein geistiges Gesetz. Erntest es, was du siehst. Ja, wenn das wirklich wahr wäre, dann würden wir alle in die Hölle gehen, ne? Wenn wir das ernten, was wir gesät haben. Aber es gibt Gottes Gnade in dieser Welt. Gott sei Dank. Ne? Und denkt an die Bibel, denkt an Josef zum Beispiel. Wurde in die Sklaverei verkauft, all diese schlimmen Dinge, die ihm passieren. Steht nirgendwo in der Bibel, dass er gesündigt hat, dass das die Ursache war. Ich denke an diese eine Frau, oder was ein Mann, ich weiß jetzt gar nicht, ein Blinder, ne, glaube ich. Und die Jünger sagen, wer hat gesündigt? Der oder seine Eltern? Und Jesus sagt, keiner von denen. Es war, aber dieses Denken, das ist, was der Eliphas hier sagt. Und das ist das Verrückte, ne? Das ist der Unterschied. Die Bibel sagt schon, dass wir jemanden zurechtweisen dürfen, den wir Sündigen sehen. Das ist in Ordnung, das ist, wenn wir es in Liebe tun, ist es ein Segen und eine Hilfe. Aber die haben nichts gesehen. Die nehmen einfach an. Du bist krank. Sie werfen mir nichts Konkretes vor. Und das war der ganze Kampf, ne? Der Hiob, der hat ja auch so gedacht.
Frage, die sich der Hiob wahrscheinlich schon gestellt hat. Gott, wo habe ich ihn gesündigt? Der Heilige Geist hat ihn nicht überführt, war sich nichts bewusst. Und das war dieses, Gott, warum lässt du das zu? Ich habe doch nichts getan. Es ist Teil seiner Klage, Teil seiner Verwirrung, auch Teil seines Leids. Aber es gab keinen Anhaltspunkt, die haben nichts gesehen und das ist der Unterschied. Ne? Zu sagen, hey, das was du hier tust, das ist gerade wirklich Mist und kehr doch bitte um auf den rechten Weg, sonst wirst du wirklich wehtun, das ist eines. Aber jemanden leiden zu sehen und zu sagen, ah ja, das ist, weil du gesündigt hast. Und habt ihr schon mal gehört, viele Christen geben so mal locker so Antworten. Was ist Sünde in deinem Leben? Irgendein Fluch, den du geerbt hast? Gute Derek Prince hat es verbreitet, ne? Flüche, die wir ernten von den Vorfahren und besessene Christen und was weiß ich was. Ist nicht wirklich biblisch. Der Grund von Hiobs Leid war nicht, weil er gesündigt hat. Wir müssen vorsichtig sein mit solchen Antworten. Der Grund war ein ganz anderer, war ein Test eigentlich. Er konnte beweisen, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden. Er konnte seine Liebe beweisen. Liebe, die unabhängig ist von dem, was man kriegt. Und es gibt diese Glaubenslehrer, die sagen, ja, du bist doch krank, weil du nicht genug Glauben hast. So diese Dinge, du bist selber schuld. Du brauchst einen viel größeren Glauben, krank zu sein, als gesund zu werden. Und Gott heilt. Und oft in der Bibel hat es was mit Glauben zu tun. Da ist ein Element drin, aber wieder nicht absolut. Da war nichts falsch mit Hiobs Glauben. Ich glaube nicht, dass was falsch war mit Paulus seinen Glauben und er war krank. Und Timotheus. Diese ganzen anderen Beispiele, die wir in der Schrift sehen. Diese Pauschalantworten. Gott heilt alle Menschen. Gott will, dass alle gesund sind. Ich sage Amen. Ja, Gott heilt alle Menschen. Manche hier in dieser Zeit, manche in der Ewigkeit. Die, die ihm vertrauen, werden eines Tages heil sein. Alle. Aber das ist... Eigentlich ist es Misshandlung, einem kranken Menschen zu sagen, du bist krank, weil du nicht genug Glauben hast oder weil du gesündigt hast, du bist selber dran schuld. Da hauen wir einem, der eh schon leidet, nochmal eine auf den Kopf. Und es ist so einfach, oder? Tolle Heilungsprediger. Statt zu sagen, okay, ich habe nicht genug Glauben oder ich bin nicht so toll, zu sagen, okay, du bist nicht geheilt, weil du nicht genug Glauben hast. Kann man sich schön abputzen und dann weggehen und sagen, okay, fahren ins nächste Luxushotel, heilen die nächsten reichen Leute. Ich frage mich immer, warum sind die Leute nicht im Krankenhaus, diese Heilungsleute, warum ist das immer ein Luxushotel und besondere geladene Gäste und Kollekte gesammelt und so weiter und so fort. Da läuft vieles falsch. Eliphas ist hier kein guter Seelsorger. Belastet den Hiob noch mehr, statt die Last zu tragen. Und wie gesagt, es ist nicht falsch, jemanden, wenn da offensichtlich falsch ist, dass es absolut genommen wird. Ich meine, oft ist unser Leid die Konsequenz von unserer Sünde. Weil wir einfach dumme Dinge tun und uns selber wehtun. Aber das ist uns meistens bewusst. Oder? Ist dir bewusst, du fährst dein Leben gegen den Baum, dann tut dir weh. Ne? Haust dir auf den Finger mit dem Hammer, es tut dir weh. Fährst besoffen im Auto, baust einen Unfall, das Auto ist weg. Okay, Konsequenz meiner Sünde. Das ist klar. Ne? Aber wir können nicht absolut dran rangehen und sagen, wenn jemand nicht reich ist oder nicht gesund ist, dann ist es, weil Gott ihn irgendwie schlägt oder bestraft. Oder weil er nicht genug Glauben hat. Und dann seht ihr, wie geistlich er wird im Vers 12. Zuerst redet er aus seiner Erfahrung. Das habe ich beobachtet. Gott sei Dank, wir können Menschen mit mehr trösten als unsere Erfahrung.
Es ist besser, Gottes Wort zu nehmen. Und wir können Leute trösten, wir können Antworten geben. Nicht Antworten, nicht alle Fragen beantworten, aber Trost aus Gottes Wort. Er sieht auf das, was vor Augen ist. Meine Erfahrung ist das und das. Paulus sagt, lese euch das vielleicht mal vor, bekannte Stelle in 2. Korinther 4, wo er von seinem Leiden berichtet und sagt, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir dem Tod überliefert. Zählt hier seine ganzen Leiden auf, die er für Christus auf sich nimmt. Aber dann sagt er, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist eine innere Stärkung von Gott. Denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich mag diese Superlative hier. Und dann sagt er, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also es kann ein starker Trost sein, einfach Gottes Wort reinzunehmen und eine ewige Perspektive reinzubringen und zu sagen, okay, dieses Leid hier, Paulus nennt es das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal. Auf der anderen Seite wartet dann über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und diese geistliche Perspektive, wie gesagt, wir kennen die ersten beiden Kapitel von Hiob. Auch das ist eine geistliche Perspektive und das macht es uns leichter, durch Leid durchzugehen. Und so können wir Leuten Trost geben und Antworten geben aus Gottes Wort. Aber nicht nur aus unserer Erfahrung, zu sagen, oh, ich habe das beobachtet. Und jetzt seht, jetzt wird er geistlich plötzlich, der Eliphas. Sagt ihm Vers 12, ein Wort stahl sich zu mir und mein Ohr vernahm ein Geflüster davon. In beunruhigenden Gedanken, wie sie aus Nachtgesichten entstehen, wenn tiefer Schlaf auf Menschen fällt, kam Schrecken und Zittern über mich und durchschauerte alle meine Gebeine. Und ein Hauch fuhr von meinem Gesicht vorbei. Das Haar an meinem Leib sträubte sich. Das muss der Herr gewesen sein. Ne? Ich habe irgendwie so Gänsehaut bekommen und die Haare haben sich aufgestellt. Da stand jemand und ich erkannte sein Aussehen nicht. Eine Gestalt war vor meinen Augen, ein leises Wehen und eine Stimme hörte ich. Vielleicht war es die Pizza vom Tag vorher. Ne? Aber er hat hier die Nachtgesichte und was dann als Spektakuläres passiert. Und es gibt auch Christen, die immer so kommen, der Herr hat mir gesagt und ich habe das Bild für dich gesehen und das und das und das. Und ich glaube, dass Gott prophetische Worte gibt. Als Bestätigung für das, was er mir schon gesagt hat. Er macht das so super geistlich. Ne? Nicht alles, was Leute träumen oder sich erdenken oder sehen, ist wirklich von Gott. Aber Geflüster und beunruhigende Gedanken und irgendein ein Hauch und oh, mir hat die Haare aufgestellt. Dann hörte ich eine Stimme. Müssen wir alles prüfen an Gottes Wort. Das ist Gottes Stimme hier, schwarz auf weiß. Und was da nicht dazu passt, das ist eindeutig von Gott, ganz egal, wie es sich anfühlt. Und was für eine Erfahrung wir haben. Wir können unseren Glauben, unsere Theologie nicht auf Erfahrung aufbauen. Vers 17, das hat er gehört. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott? Oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Ganz offensichtlich nicht, ne? Keiner wird so perfekt sein wie Gott. Siehe, selbst seinen Knechten vertraut er nicht und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen? Das sind wir sind irdene Gefäße, sagt der Paulus. Bisschen gebrannter Dreck, das ist unsere Menschlichkeit, so zerbrechlich, so vergänglich. Und deren Grund im Staub ist, wie Motten werden sie zertreten. Von morgen bis zum Abend werden sie zerschmettert. Tolles Gottesbild hier, ne? Ohne einen Namen kommen sie um auf ewig. Nicht wahr?
wird ihr Zeltstrick an ihnen losgerissen, so sterben sie, und zwar nicht in Weisheit. Wir sind so vergänglich, wir sind so zerbrechlich, wir sind so sündig, und wenn Gott schon mit seinen Engeln ins Gericht geht, dann ganz sicher mit uns. Und welcher Mensch ist schon gerechter als Gott? Er sagt, schau Hiob, wir alle sind doch nicht perfekt, ja? Also gib doch schon zu, dass du irgendwas gesündigt hast, ne? Wir sind doch alle Sünder. Hey, wir sind doch nicht gerechter als Gott. Versuch's ihm vielleicht sogar einfacher zu machen hier und noch so ein bisschen geistlich und oh, ich habe das gehört. Hiob bekennen. Ich glaube, sein Herz war wirklich nicht gegen den Hiob, sondern einfach sagen, hey, mein Freund, bekenn deine Sünde und der Herr wird dich wieder segnen. Das war sein Denken. Und das war der Kampf, den der Hiob hatte. Er sagt, ich bin mir keiner Sünde bewusst. Warum, Herr? Warum trifft das mich? Ruf doch, ob da einer ist, der dir antwortet. Und an wen von den Heiligen willst du dich wenden? Denn den Toren bringt der Gram um und den Einfältigen tötet der Eifer. Ich sah einen nahen Wurzel schlagen und alsbald verwünschte ich seine Wohnung. Fern vom Heil bleiben seine Kinder und sie werden im Tor zertreten und kein Retter ist da. Seine Ernte verzehrt der Hungrige und selbst aus den Dornhecken holt er sie weg und nach ihrem Vermögen schnappen Durstige. Denn nicht kommt aus dem Staub Unheil hervor und aus der Erde sprost nicht Mühsal, sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Jetzt wird er so fast ein bisschen grausam. Ne? Jetzt legt er seinen Scheufall nach, der Hiob macht kein Anzeichen hier zu reagieren, Buße zu tun. Und sagt hier, fern vom Heil bleiben seine Kinder und sie werden im Tor zertreten, ne, nachdem er seine Kinder verloren hat. Das ist schon ziemlich hart, was er ihm hier hinwirft. Ernte verzehrt der Hungrige. Vers 8, ich jedoch würde Gott suchen und meine Sache Gott darlegen. Suche Gott, Hiob. Oh, wir Christen, wir geben manchmal gern so einfache Antworten. Hey, der geht schlecht, such doch den Herrn. Ist billig, oder? Das ist einem Mann zu sagen, der gerade seinen ganzen Besitz, all seine Kinder verloren hat, seine Gesundheit verloren hat. Hiob, such doch den Herrn. Das ist so Phrasen hingeworfen. Ne? Ich meine, natürlich ist wieder eine Wahrheit drin, natürlich sollen wir den Herrn suchen. Aber Hiob, such doch den Herrn. Na, das ist ja gerade sein Ringen mit Gott. Er sucht ihn, aber scheinbar findet er ihn nicht. Scheinbar ist Gott entfernt, diese Erfahrung der Gottesferne, die auch jeder Mensch dann und wann durchmacht, auch ein Christ, diese Erfahrung, dieses Gefühl der scheinbaren Gottesferne. Ich leide, ich habe einen Schicksalsschlag und wo ist Gott? Gott ist nicht da. Ich würde meine Sache vor Gott darlegen, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder tut bis zur Unzahl, der Regen gibt auf die Fläche der Erde und Wasser sendet auf die Fläche des Feldes, um Niedrige in die Höhe zu bringen und Trauernde gewinnen hohes Glück. Er vereitelt die Anschläge der Klugen und ihre Hände wirken keinen Erfolg. Er fängt die Weisen in ihrer Klugheit und der Rat der Hinterlistigen überstürzt sich. Am Tag stoßen sie auf Finsternis und am Mittag tasten sie umher wie in der Nacht. Und er rettet vor dem Schwert, vor ihrem Mund und vor der Hand des Starken den Armen. So wird dem Geringen Hoffnung und die Schlechtigkeit schließt ihren Mund. Also wieder, Gott ist für die, die gut sind, aber die Schlechten, denen schließt er den Mund. Also sucht doch dem Herrn, Gott ist mächtig. Dich zu retten? Wenn du willst, such doch dem Herrn, Hiob. Und dann Vers 17, siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Da sagt er, Hiob, du musst gesündigt haben. Hiob, die Sünder werden bestraft. Such doch den Herrn. Jetzt sagt er, Hiob, es ist deswegen, weil der Herr dich züchtigt. Es scheint fast so, als hätte er sein Seelsorgebuch dabei und geht jeden Punkt durch, ob nicht irgendwas wirkt. Ob nicht irgendwas zutrifft. Kramt da alle seine Weisheiten, seine guten Ratschläge heraus. Siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Ist dem Hiob das passiert, weil Gott ihn züchtigt? Nein. Hat er damit nichts zu tun. Züchtigt uns Gott manchmal, vielleicht auch mit Krankheit? Ja. Im Korintherbrief sagt der Paulus, deswegen sind einige von euch schwach und schon gestorben, weil ihr den Leib des Herrn nicht achtet, züchtigende Hand Gottes, das Hebräerbrief, den der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater seine Kinder. Züchtigt uns der Herr? Ja. Kann manchmal so eine Schwierigkeit oder ein Leid einfach der Wecker von Gott sein, dass wir aufwachen, der uns wachrütteln will? Ja. Aber ist es immer so? Nein. Das war das Problem von denen. Die hatten ihre Pauschalantworten und das haben sie einfach so rausgeschmissen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich werde es nicht machen. Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist, so verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Ja, manchmal ist es wahr. Die Hirten haben das damals gemacht. Ein Lamm, das immer wieder weggelaufen ist, dem hat der Hirt die Beine gebrochen. Und dann hat es auf die Schulter genommen und hat es getragen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo es wieder laufen konnte, war das so an den Hirten gewöhnt und so an ihn emotional gebunden, dass es nicht mehr weglaufen wollte. Manchmal macht der Herr das. Mit dem falschen Weg rennen. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Er ist der gute Hirte. Manchmal macht er das. Er bereitet Schmerz und dann verbindet er. Er zerschlägt und dann heilen seine Hände. Und er tut es, um uns zu heilen. Aber ist es immer so, wenn wir leiden, dass es automatisch ein Schlag von Gott ist? Nein. In 6 Nöten wird er dich retten und in 7 wird er nichts Böses antasten. In Hungersnot kauft er dich los vom Tod und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Vor der Geißel der Zunge wirst du geboren sein. Ja, haha. Er geißelt ihn gerade mit seiner Zunge. Und du wirst dich nicht fürchten vor der Verwüstung, wenn sie kommt. Über Verwüstung und Hunger wirst du lachen und vor dem Raubwild der Erde wirst du dich nicht fürchten. Denn dein Bund wird mit den Steinen des Feldes sein und das Raubwild des Feldes wird Frieden mit dir haben. Und du wirst erkennen, dass dein Zelt in Frieden ist. Und schaust du nach deiner Wohnung, so wirst du nichts vermissen. Und du wirst erkennen, dass deine Nachkommen zahlreich sein werden und deine Sprösslinge wie das Kraut der Erde. Du wirst in Rüstigkeit ins Grab kommen, wie die Gaben eingebracht werden zu ihrer Zeit. Siehe, dies haben wir erforscht, so ist es. Höre es doch und merke du es dir. Wir haben es erforscht, vielleicht haben die drei unterwegs, wo sie zu Hiob unterwegs waren, die Dinge besprochen. Wir haben es erforscht und so ist es. Allein von menschlicher Erfahrung, weil wir das so uns gedacht haben und wir beobachtet haben, deswegen ist es so. Die Wahrheit ist, sie sind völlig auf dem Holzweg. Und wenn wir ganz am Ende von Hiob nachschauen, wird Gott selbst sie zurechtweisen und wird sagen, Leute, ich werde euch bestrafen, wenn Hiob nicht für euch eintritt und Fürbitte tut. Weil er völlig falsch liegt. Gott völlig falsch repräsentiert. Hiob, du musst sündigen. Weil, guck mal, was Böses passiert. Du musst wirklich was Böses gesät haben, dass du das erntest. Und Hiob, such doch einfach den Herrn. Dann wird er schon reagieren. Das ist, weil du dich nicht dem Herrn zuwendest. Deswegen passiert dir das. Weil du auf dem falschen Weg unterwegs bist. Ich werde doch Gott suchen und ihm die Sache darlegen. Und Hiob, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist, so verwirf doch nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Hiob, kehr doch um und dann wird Gott dich segnen und alles wird toll sein und du wirst in Frieden leben. Zeit ist schon fast rum. Ich möchte trotzdem noch Kapitel 6 schnell lesen. Antwort von Hiob ist in Kapitel 6 und Kapitel 7. Und dann ist der Bilder dran, der nächste Freund. Aber ich denke, es ist ein guter Abschluss, wenn wir noch eine Hälfte Kapitel 6 machen und dann steigen wir nächstes Mal mit Hiob ein und dann kommt der nächste Freund wieder dran. Und Hiob antwortete und sagte, würde man meinen Kummer doch wiegen, abwiegen und mein Verderben gleichzeitig auf die Waage legen. Denn nun ist es schwerer als der Sand der Meere, darum sind meine Worte unbesonnen. Sagt, hey Leute, nehmt doch nicht alles so ernst, was ich sage. Ich bin ein Mann, der sein Leid rausschreit. Das ist Emotion, was hier hochkommt. Nicht unbedingt Theologie und Wahrheit und durchdacht. Meine Worte sind unbesonnen. Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Die Schrecken Gottes greifen mich an. Das war, wie er sich gefühlt hat. Dass Gott selbst ihn schlägt. Woher will er den Herrn suchen? Aber er hat das Gefühl, Gott, du schlägst mich. Was nur teilweise wahr war. Gott hat es zugelassen, aber es war eigentlich der Teufel, der ihn geschlagen hat. Mein Geist trinkt Gift. Die Schrecken Gottes greifen mich an. Schreit ein Wildesel beim frischen Gras oder brüllt ein Stier bei seinem Futter? Wird Fades ohne Salz gegessen oder ist Geschmack in dem Schleim um den Dotter? Meine Seele weigert sich, es anzurühren. Sie ekelt sich vor der Krankheit meines Brotes. Hey, ich bin doch keiner, der hier beim vollen Topf brüllt und einfach nur so irgendwie herumpienst wegen der Kleinigkeit. Mann, es ist so fad alles. Meine Seele ekelt sich. Oder sich doch meine Bitte erfüllte und Gott mein Verlangen gewährte, dass Gott sich dazu entschlösse, mich zu zertreten, dass seine Hand abzöge und mich vernichtete. So wäre noch mein Trost und ich würde jubeln in schonungsloser Qual, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Oh, wird Gott mich nur umbringen, dann hätte ich wenigstens das für mich, dass ich Gott nicht verleugnet habe. Was ist meine Kraft, dass ich warten, und was ist mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Ist denn meine Kraft die Kraft von Steinern oder ist mein Fleisch aus Brose? Ist es nicht so, dass keine eigene Hilfe in mir ist und jedes Gelingen aus mir vertrieben ist? Wortbilder hier, die ich... Wir verstehen, denke ich. Meine Kraft ist nicht wie Stein. Und mein Fleisch, meine Menschlichkeit ist nicht wie Brose. Ich bin nicht stark. Ich bin nicht hart. Keine Hilfe ist in mir und jedes Gelingen ist aus mir vertrieben. Jede Hoffnung ist vertrieben. Ich bin hoffnungslos. Fühlt, dass Gott selbst ihn schlägt. Wer seinem Freund die Treue versagt, der verlässt die Furcht des Allmächtigen. Meine Brüder haben treulos gehandelt wie ein Wildbach, wie das Bett der Wildbäche, die vergehen. Sie sind trübe von Eis, der Schnee verläuft sich in See. Zur Zeit, wenn sie wasserarm werden, versiegen sie. Wenn es heiß wird, sind sie von ihrer Stelle weggetrocknet. Oh, seine Brüder, die ihn da anklagen, die sind so wie schmutzige Bäche. Und Bäche, die sogar wasserarm werden und vertrocknen. Dieses Bild von einem ausgetrockneten Bach, du bist in der Wüste, du hast Durst und da ist ein Bachbett und du, ach, endlich Wasser und da ist nichts drin. So sind seine Freunde hier für den Hiob. Da ist kein Trost in ihren Worten. Hey, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr, sagt der Hiob auf gut Deutsch. Die Karawanen von Thema hielten Ausschau, die Handelszüge von Saba hofften auf sie, also diese Wasserbäche, sie wurden beschämt, weil sie auf sie vertraut hatten. Sie kamen hin und wurden zu Schanden. So seid ihr jetzt für mich geworden. Ihr seht Schreckliches und fürchtet euch. Habe ich etwa gesagt, gebt mir und macht mir ein Geschenk von eurem Vermögen und befreit mich aus der Hand des Bedrängers und erlöst mich aus der Hand der Gewalttätigen? Habe ich irgendwas Materielles von euch gewollt oder von euch verlangt, dass ihr mich befreit? Belehrt mich, so will ich schweigen und macht mir klar, worin ich geirrt habe. Hiob kämpft ja gerade mit diesem Punkt. Ich weiß es nicht, warum Gott mich schlägt. Sein Denken war auch falsch. Er hat gedacht, Gott ist es, der ihn schlägt. Und ich weiß nicht, warum. Er sucht ja den Herrn. Das war ja genau das, was er tut. Und seine Freunde geben ihm so einfache Pauschalantworten. Er sucht doch den Herrn. Aber kehr doch einfach um. Ah, verabscheue die Hand des Herrn nicht, wenn er dich züchtigt. Oh, danke. Es beantwortet seine Frage nicht. Es hilft ihm nicht weiter. Er sagt, wie können aufrichtige Worte kränkend sein? Aber was weiß die Zurechtweisung von euch schon zurecht? Das ist der Unterschied zwischen Zurechtweisung, wenn wir einander in Liebe zurechtweisen, das ist konkret. Wir sagen, hey, das, was du hier tust, da tust du weh, das ist nicht Gottes Weg. Kehr um, tu Buße, das ist was anderes. Und er sagt, wie kann sowas kränkend sein, wenn einer ehrlich zurechtgewiesen wird? Aber was weiß die Zurechtweisung von euch schon zurecht? Ihr habt ja selbst nichts Konkretes. Ihr sagt nur der Umkehrschluss. Ihr habt nichts Böses gesehen, aber ihr sagt, weil ich krank bin, muss ich was Böses getan haben. Wie wehrt man sich gegen sowas? Gedenkt ihr, Worte zurechtzuweisen? Für den Wind sind ja die Reden eines Verzweifelten. Hey, das, was ich daher laber, das laber ich aus meinem Schmerz. Das schreie ich aus mir raus. Jetzt wird er so ein bisschen aggressiv, ein bisschen frustriert, der Hiob. Und das facht so dieses Streitgespräch dann auch weiter an. Jetzt wird es von so einem seelsorgerlichen Gespräch zu einem Streitgespräch schon langsam. Die Emotionen bäumen sich auf. Sogar eine Weise würdet ihr verlosen und um euren Freund würdet ihr feilschen. Und nun entschließt euch, wendet euch zu mir. Ich werde euch das nicht ins Angesicht lügen. Kehrt doch um, damit kein Unheil geschieht. Ja, kehrt um, noch bin ich hier im Recht. Jetzt dreht ihr das Ganze um und sagt, hey Leute, ich belüge euch doch nicht, wenn ich sage, ich bin mir keiner Sünde bewusst, für die Gott mich schlägt. Ihr seid im Unrecht, jetzt dreht doch ihr um, damit euch kein Unglück trifft. Noch bin ich hier im Recht. Ist etwa Unrecht auf meiner Zunge oder sollte mein Gaumen Verderben nicht spüren? Antwort ist nein. Hiob hat nichts Unrechtes getan. Antwort der Freunde ist falsch. Wir werden nächstes Mal weitermachen. Jetzt wendet sich Hiob dann an Gott. Ist auch interessant. Hiob wird immer wieder zwischendurch zu Gott reden und beten. Mit Gott selbst hadern. Seine Freunde reden nie mit Gott. Die reden nur über Gott. Aber nie mit ihm. Ist auch eine interessante Beobachtung in diesem Buch. Vielleicht können wir uns für heute mitnehmen für unsere Seelsorge, für uns als Seelsorger, dass wir in Liebe miteinander umgehen und sehr behutsam sind und sehr vorsichtig sind mit Pauschalantworten, sondern dass wir das Leid der anderen tragen und die Schwachen tragen, nicht noch mehr fertig machen. Dass wir vielleicht einfach da sitzen und still sind. Das kann oft der größte Trost sein. Hey, ich bin für dich da. So oft, ich denke gerade wir Männer, fühlen wir uns verführt. Wir müssen eine Antwort geben. Selbst wenn wir gar keine haben und nicht wissen, was wir sagen sollen. Ich fühle mich manchmal so. Ne? Du kommst in eine Situation, irgendjemand, oh, der Pastor kommt, erwartet sich eine Antwort. Oder zumindest fühle ich den Druck auf mir zu sagen, ja, ich muss jetzt eine weise Antwort geben. Aber es ist besser, den Mund zu halten und einfach mitzutragen und mitzuleiden, als irgendwelche Pauschalantworten zu geben, die nicht richtig sind. Du musst gesündigt haben. Ach Gott, züchtig dich. Wenn ich einen Anhaltspunkt habe, okay. Aber wenn nicht, dann bitte nicht. Ach, vertrau doch einfach. Such doch einfach den Herrn. Das ist zu billig in so einer Situation. Und es ist okay, wenn ein Mensch in so einer Tragödie erstmal seinen Schmerz rausschreit und vielleicht Dinge sagt, die theologisch nicht ganz korrekt sind. Vielleicht sogar Gott anklagt. Gott kann damit umgehen. Wir können viel lernen hier. Vater, wir wollen dir Danke sagen für einfach dein Wort, dass wir lernen können daraus. Und Herr, es demütigt uns auch, dein Wort zu lesen. In unserem menschlichen
Denken, in unserer menschlichen Philosophie, in unseren menschlichen Erfahrungen und Antworten und Träume und wo immer wir die Dinge aufbauen, die wir von uns geben. Herr, unser ganzes Menschliche ist nichts ohne dein Wort, wenn du uns nicht korrigierst, Herr, und in die richtigen Bahnen lenkst. Gott, wir können aus uns nicht Wahrheit produzieren. Wir können aus uns nicht Weisheit produzieren. Aber dein Wort sagt uns, wenn uns Weisheit mangelt, dann können wir zu dir kommen und dich bitten und du wirst es geben. Herr, mach uns Menschen, die wirklich von deinem Wort geprägt sind. Hilf uns, alles zu prüfen an deinem Wort, dass wir wirklich Wahrheit weitergeben und nicht nur unsere Philosophien, das, was wir denken oder unsere Erfahrung. Das greift oft so viel zu kurz. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für deine Wahrheit. In Jesu Namen.